SRF3 Fokus.
Guten Abend beim Fokus. Mein Name ist Franziska von Grünigen und mein Gast heute Abend ist Bestsellerautorin und Verlegerin Gabriela Baumann von Arx. Es ist sehr gut möglich, dass ihr die heim Bücher habt aus ihrem Verlag. Lotti Latrus, «Das volle Leben», «Leben, wie ich ermordet wurde», das sind nur drei von vielen Bestsellern, die in ihrem Wörthersee-Verlag rausgekommen sind in den letzten 7 Jahren. Gabriela Baumann von Arx, ihre Spezialität sind Menschen und ihre Lebensgeschichten. Wie viele Konzepte, wie viele Briefe und wie viele Vorschläge für neue Bücher landen pro Tag auf ihrem Schreibtisch? Etwa?
Pro Tag? Eins. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Interview gegeben im Bund. Und aufgrund von dem Interview sind es aber in den letzten 3 Wochen pro Tag 3 gewesen. Und ja, ich sollte eben nicht sagen in Interviews, dass jeder Mensch ein Buch ist. Dann
macht dann ein bisschen weniger.
Ja, genau, der rebelt.
Was machen Sie denn? Also da gehen Sie Ihre Post durch, sehen, da ist ein Vorschlag von einem Menschen, der vielleicht findet, sein Leben sei spannend. Und dann?
Dann hat er recht, sein Leben ist spannend. Aber es muss ja so sein, so angelegt sein, die Geschichte, dass ich mit dieser Geschichte die Presse lustig machen kann, darüber zu berichten. Und dann schaffen wir, dass das Buch gut verkauft wird.
Und was braucht es da dafür? Also wann ist eine Lebensgeschichte tauglich, um zwischen beiden 2 Buchdeckel kommen und vor allem tauglich, zum Presse interessieren, die Menschen interessieren da draussen?
Also nochmal, tauglich finde ich, ist eigentlich jede Geschichte. Weil einfach jeder Mensch sehr viel zu erzählen hat. Aber dass es wirklich dann die Presse interessiert und man eine Öffentlichkeit kann generieren kann, ja, da braucht es einen Herzchirurg, der Fernfahrer wird. Da braucht es einen Nicole Dill, der sagt, sie sei von ihrem Partner ermordet worden. Und wirklich nur absolut um Haaresbreite überlebt hat. Ein Lottokönig, der erste Lottomillionär, der alles verloren hat, aber sein Glück wieder gefunden hat. Ja, halt Geschichten, wo die Presse können etwas darüber berichten
können. Was sind denn jetzt das für Geschichten, die Sie jetzt bekommen haben aufgrund von dem Artikel, wo Sie müssen sagen, das erfüllt die Kriterien nicht?
Ich sage nie, das erfüllt die Kriterien nicht. Ich habe eine andere Wortwahl gefunden, weil ich wirklich finde, eigentlich kann man aus jeder Geschichte, ich kann nicht sagen, jede Geschichte ist zu wenig interessant für die Presse. Das ist ja dann irgendwie, tut vielleicht auch noch weh oder ist beleidigend. Und ich verlege nur 5 Bücher im Jahr. Mhm. Also ich widersetze mich auch den Gesetz vom Buchhandel.
Dass man eigentlich im Frühling müsste.
Und im Herbst müsste.
Im Herbst. Genau. Sie haben sich für den Herbst entschieden.
Ich habe gesagt, ich gebe nur einmal im Jahr Bücher raus. Und ich gebe nur 5, allerhöchstens 6 pro Jahr raus. Und dann ist meine Absage oder mein Mail an die Leute, und jeder kommt ein Mail über, dass ich einfach dieses Jahr voll bin, ich bin das nächste Jahr voll, und das ist nicht mal gelogen. Und ich habe fürs 2013 auch schon wieder meine Projekte. Und so sage ich dann ab.
Kommen Sie dann wiederum Rückmeldungen über auf die Rückmeldungen?
Ja.
Sind die Menschen
ja
enttäuscht? Wie gehen Sie mit dem?
Nein, die meisten verstehen es gut und sind sehr nett, geben mir eine Rückmeldung. Und dann muss ich mich wirklich, ich muss mich zusammennehmen, nicht wieder zurückschreiben, oder? Und das fällt mir schwer. Aber wenn nicht eine Frage nochmal kommt, dann lasse ich es dann wirklich sein. Ja.
Sie sprechen da, glaube ich, gerade eine Eigenschaft an, die sie extrem charakterisiert. Sie sind, hat man so das Gefühl, eine Frau, die das, was sie macht, mit extrem viel Leidenschaft macht. Also wenn sie mal Blut geleckt haben oder mal sich interessieren für etwas, dann lassen sie nicht mehr los. Können Sie beschreiben, was sie ihnen vorgeht, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Manuskript überkommen oder eine Lebensgeschichte und merken, das ist richtig, das will ich machen, das muss ich machen, selber schreiben oder verlegen?
Ja, zum selber schreiben komme ich ja leider nicht mehr, von lauter verlegen. Es gibt ein paar Projekte auf dem Tisch, die ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Aber ich habe so gute Autoren gefunden, die es dann für mich oder für den Wörthersee Verlag können, schreiben, dass ich wirklich eigentlich nicht mehr muss selber schreiben. Was geht in mir vor? Es ist eine Euphorie, die kommt. Ich habe einfach Freude an der Geschichte. Und es gibt Geschichten, wo ich wirklich weiss, das wird jetzt nicht viel mehr als 3000 Mal verkauft. Und 3000 Mal verkauft ist eigentlich schon ein Bestseller. Mhm. Ein Buch, das 3000 Mal verkauft in der Schweiz. In der Deutschschweiz sagt man, es ist ein Bestseller. Aber ich druckte halt damals gerade 10'000, weil ich irgendwie mich so ins Zeug rein kann manövrieren.
Ist das ein Rausch? Ist das wie verliebt sein? Was ist vergleichbar mit dem Gefühl?
Die Leidenschaft. Verliebt sein. Glücklich. Es macht einem glücklich. Es macht mich glücklich. Ich kann nicht einmal verliebt sein. Sonst könnte ich ja dann nichts mehr essen und würde abmagern. Wenn ich verliebt bin, dann kann ich nicht mehr essen. Oder habe nicht mehr können essen, damals, als ich verliebt war. Ein Glück und eine Zufriedenheit. Und ein Glück zu erkennen, oder, dass ich Geschichten habe und an Menschen herankomme, dass es ein Privileg ist.
Die Nähe, die sie dann aufbauen zu diesen Figuren, zu diesen Themen, ist auf der einen Seite etwas extrem Schönes, weil sie sie erfüllt, ist es manchmal auch ein Handicap, dass sie zu fest verbandelt sind, emotional mit dem, was sie machen.
Nein. Man kommt sich nicht, wenn man schreibt über jemanden, noch näher, als wenn man verleiht. Also der Schreiberling ist immer näher, glaube ich, bei dem Porträtierten. Es ergibt sich wieder, dass man sich wieder trennt, aber man verliert sich nie aus den Augen. Wenn man dann telefoniert, dann nach 2-3 Jahren wieder einen Devil in Binsack anruft, dann ist es, wie man gestern telefoniert hat. Dort habe ich auch das Glück, so Menschen zu finden, die einfach wie auf der gleichen Wellenlänge sind oder wo man sich so nahe kommt. Dass man sich zwar aus den Augen verliert, aber sicher nicht mehr aus dem Sinn.
Ich habe von Leuten, die mit Ihnen zusammenarbeiten, als Autoren gehört, sie haben eine wahnsinnige Empathie, ein Einfühlungsvermögen, zum Teil auch wie so etwas wie einen siebten Sinn, dass sie zum Beispiel anrufen und fragen, geht es dir nicht gut? Und dieser Person geht es vielleicht im Moment tatsächlich nicht gut. Was ist das?
Ich weiss nicht, es passiert dann einfach. Es passiert einfach so, ich träume etwas oder überlege mir etwas oder habe ein Gefühl. Das hat damit so, dass ich wirklich, es sind so ein bisschen die Bücher, ein Buch machen, ist wie eine Schwangerschaft und eine Geburt. Und ja, unsere beiden Kinder sind jetzt ausgeflogen. Jetzt habe ich einfach neue Kinder.
Ich glaube, ein paar
5 pro Jahr, ja, genau.
dass sie sich um die Leute kümmern, eigentlich eine Rundum-Betreuung bieten, ihren Autoren. Könnte man sagen, sie sind eigentlich nicht nur Verlegerin, sondern auch ein bisschen Psychologin?
Ja, nein, Psychologin bin ich nicht. Ich werde vielleicht ein bisschen zu einer Freundin. Eben, das ist das, wo man dann nahe kommt und sich dann wieder verliert. Psychologin. Nein, mich interessiert der Mensch. Einfach der Mensch interessiert mich. Und die Person, mit der ich zu tun habe. Da gebe ich alles.
Sie sind ja immer wieder auch unterwegs auf Lesetouren, wo Sie dann mit mehreren Autoren unterwegs sind. Ihr Mann, der Frank Baumann, liest dort aus den Büchern vor. Das ist sehr eine kurzweilige Angelegenheit. Und ich kann mir sagen lassen, Ihr Mann sagt ja, sie sagen Supernanny.
Ja, genau.
Von dem ganzen Zirkus.
Er sagt Supernanny. Ja, weil ich weiss, ja. Ich muss halt schauen, dass es allen gut geht. Die Lesetour durch die Grand Hotels von der Schweiz ist so entstanden, dass wo das volle Leben Frauen über 80 erzählen von der Susanna Schwager, auf der Märkte, als wir die Vernissage gefeiert haben, im Kaufleuten, haben wir von diesen 12 Frauen, die porträtiert worden sind in dem Buch, 8 auf der Bühne gehabt. Und die sind interviewt worden dort von der Kathrin Hafner. Und Susanna Schwager hat kleine Stückchen gelesen zu jeder Frau. Und dann ist die Frau interviewt worden, ist das nächste Stückchen gelesen worden, ist die nächste Frau interviewt worden.
Und welche Funktionen haben Sie als Supernanny?
dort noch nicht, es kommt gerade. Und dann bin ich heim und habe gewusst, das war so eine wunderbare Energie gewesen. Und all die Zuschauerinnen und Zuschauer haben so viel Energie bekommen von diesen alten Frauen, dass ich am nächsten Morgen Susanne angerufen habe und gesagt habe, jetzt gehen wir auf eine Tournee. Auf einer Tour de Suisse mit dieser Frau. Sie sagt, du spinnst ja komplett. Da haben die Frauen angerufen und haben gemerkt, dass die eigentlich Lust hätten. Dann habe ich es aber vergessen, also wirklich vergessen, wie sie mir empfohlen hat. Komplett vergessen. Und als wir 40'000 Bücher verkauft haben, habe ich 6 Frauen...
Menge.
Das ist eine riesige Menge. Habe ich 6 Frauen angerufen und habe gesagt, kommt ihr mit auf die Tournee? Ja, haben sie gesagt. Und dann hat der Patrick Rohner, freier Mitarbeiter, gesagt, wir gehen in die Grand Hotel, sich organisiert er das und hat das durchgezogen. Und dann haben die Frauen aber plötzlich Angst bekommen. Was, Grand Hotels? Oh, wow, wow. Nein, komm nicht mit. Warum kommst du nicht mit? Ich habe keine Kleider.
Das also sind Lise Assia ist da unter anderem dabei gewesen.
Stefanie Glaser war dabei gewesen, ja. Die Marie Zürcher, die Hebamme, die gar nicht mehr mitkommen plötzlich. Sie können das nicht. Und wir haben ihr gesagt, sie können durch die langen Gänge von diesen Hotels gerade gar nicht laufen. Und dann habe ich sie aber wirklich alle so ein bisschen zusammenbündeln und sie sind mitgekommen. Und ich war Arzthelfin. Ich habe mich jetzt einfach wirklich um die einzelnen Frauen gekümmert, dass sie wirklich nie das Gefühl hatten, sie seien allein oder sie können etwas nicht. Oder? Und das ist wunderschön geworden. Und wir sind jetzt nochmal übrigens gegangen mit ihnen. Wir haben den Patrick Rohner hat gesagt, nach dem Erfolg von dieser Tournee mit diesen alten Frauen, wir müssen wieder gehen. Sag ich, mit wem? Dann sagt er, mit dem aktuellen Autor, dem Herzchirurgen fernfahren worden ist, mit dem Urs Althaus, ich der Neger. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir vier neue Hotels gehabt. Und dann habe ich diesen Frauen, diesen alten Frau wieder angewöhnt und gesagt, kommt ihr wieder mit? Und sie sagt, mal, wann ist es? Erst im August, dann besser gut, können wir nicht ein bisschen früher gehen.
Dann haben sie dann auch die richtigen Kleider gehabt.
Nein, ich habe so gesagt, wir haben jeden Abend das Gleiche, aber kein Tamtam.
Kommt ja niemand zweimal hintereinander. Ich werde später noch mit Ihnen darüber reden, ja, was der Kontakt mit diesen alten Frauen Ihnen ausgelöst hat, was Sie von denen vielleicht können lernen können. Zuerst noch von andere ältere Frau zu reden kommen, die, glaube ich, eine zentrale Rolle hat im Wörthersee Verlag. Ihre Schwiegermutter.
Ja.
Was ist Ihre Funktion?
Wie haben Sie jetzt das recherchiert? Meine Schwiegermutter, Elke Baumann. Sie ist eine Hamburgerin. Hat das Gefühl, sie redet Schweizerdeutsch, was überhaupt nicht stimmt. und hat mir immer meine Texte, ich bin über Arztgeber und Flight Attendant irgendwie zum Schreiben gekommen, hat immer meine Texte gelesen. Auch Bücher. Also ich habe gewusst, das war so ein Fallschirm gewesen. Ich habe mich zurückgezogen auf Falls, wo ich meine Bücher, die ich geschrieben habe, habe gewusst, 10'000 Zeichen lang ist okay. Habe dann angerufen und gesagt, habe die nächsten 10'000 Zeichen, lese es durch und habe weitere 10'000 Zeichen geschafft und sie hat die durchgelesen, hat noch Fragen gestellt, hat ein bisschen korrigiert, nein, das kannst du nicht machen, nein, bitte, Gabi, und so. Und dann habe ich dann mal darüber geschafft und das hat mir eine irrsinnige Sicherheit gegeben. Und ich habe irgendwann gedacht, wenn sie es nicht mehr gäbe, ich weiss gar nicht, so den Fallschirm zu haben, ist so ein gutes Gefühl, wie würde ich das schreiben? Da habe ich aber ja aufgehört zu schreiben, weil ich angefangen habe zu verlegen. Und sie ist jetzt die Letztleserin. Also nach Lektorat, wo bei mir manchmal ein zweites Lektorat wirklich braucht, weil ich gute Bücher will rausbringen, ist sie am Schluss, bevor es in Druck geht, 3 Tage vorher, ist sie die Frau, die das durchschaut und tatsächlich einfach zum Beispiel 1873 findet und die Zahl müsste aber 1973 sein, oder? Und so Zeug findet sie und das ist irrsinnig. Und meine Mutter habe ich aber die auch gerade noch zu einem zentralen Teil gemacht. Sie ist Betreuung von meinen Autoren, wenn ich jetzt nicht mit kann. Zum Beispiel der Lottokönig ist an der Agrimesse in Thun eingeladen. Und ich kann ihn unmöglich begleiten und das macht ihn traurig. Und er weiss nicht recht, ob er allein will gehen. Dann tue ich meiner Mutter anrufen und sie tut ihn begleiten. Und die kennen sich schon sehr gut und dann freut er sich immer.
Wie ist denn jetzt das mit ihrer Schwiegermutter, wenn die jetzt findet, aber Mädel, das kannst du ja nicht machen.
Das Buch ist nicht gut. Gefunden.
Und dann?
Danach dann sage ich, warum nicht? Und dann sagt sie, ich weiß eigentlich auch nicht so recht, aber weißt du so, wobei ich muss sagen, also sie hat nie das gesagt, wenn sie das Buch gelesen hat. Dann ist sie immer wirklich begeistert gewesen. Sie hat mir vorher gesagt, Barbara Bossert, den Himmel berühren. Die Geschichte von Barbara Bossert, wie ihre Lebenspartnerin an Krebs verloren hat. Und meine Schwiegermutter ist ein bisschen old-fashioned und sagt zu mir, ja, aber Gabi, ein Buch über eine Frauenbeziehung, nein, bitte, was? Und dann nach Tod, und wie stellst du dir das vor? Und sage ich, log, du kannst sie dann einfach lesen. Und dann hat sie es gelesen und ist absolut hin und weg gewesen und findet es so gut und man kann es machen.
ein Buch, wo sie offenbar auch involviert war und wo vor allem ihre Geschichte, Frau Baumann von Arx, angefangen hat damit, oder die Erfolgsgeschichte von ihrem Wörthersee-Verlag, ist das über die Schweizerin Lotti Latrus, die an der Elfenbeinküste AIDS-Kranke betreut. Und da machen wir jetzt genau musikalisch Halt. Das ist nämlich ihr erster Musikwunsch, der Khaled mit Aisha. Was hat es mit dem Lied auf sich?
Ich muss aufpassen, dass ich wieder anfange brüllen. Die Aisha ist, als ich das erste Mal zu der Lotti Latrus abgereist bin, habe ich die erste Person, die gestorben ist, der erste Mensch, der gestorben ist, wo wir zusammen an dem Bett gesessen sind, das war die Aisha. Und wir haben sie begleitet, das ist Stunden gegangen. Und ich habe wie dort unten nicht wirklich können brüllen, erst als ich wieder in der Schweiz war. Und Aisha, das Lied, ist, wo ich in der Schweiz war, wo ich das Radio angelassen habe, das Aisha-Lied. Und das begleitet mich immer. Es gibt immer wieder Momente. Ich habe einen Vortrag über die Lotti Latrus, steige ins Auto, es donnert über mir und blitzt. Und ich lasse das Radio an und die Aisha kommt.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Khaled mit Aisha. Das ist Wunschmusik von unserem Fokusgast von heute Abend, von der Gabriella Baumann von Arx. Verlegerin vom Wörthersee Verlag, Bestsellerautorin. Was sind Ihnen für Bilder in den Sinn gekommen, jetzt, als wir das Lied gehört haben?
Es sind mehr Gefühle als Bilder. Zuerst mal heiss, feucht. Doch, es werden nachher diese Bilder. Ein Ventilator, der läuft. Die Lotti, die links von der Aisha sitzt. Und ich rechts. Und Ruhe. Und eine tiefe Verbundenheit zu einem Menschen, den ich nur kurz kennengelernt habe. Der Aisha ist drei Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben, gestorben. Und eine irrsinnige Verbundenheit zu der Lotti, das ist dort entstanden. Die Lotti Latrus ist heute eine enge Freundin von mir.
Wie hat die Begegnung mit der Lotti Latrus Sie verändert? Also Sie haben drei Bücher über Sie geschrieben, drei Bücher, die in der Bestsellerliste gelandet sind. Das sind also die messbaren Effekte. Mhm. Aber wie hat die Begegnung Sie verändert?
Es hat mich ich bin gewachsen an diesen Büchern und an diesen Bildern und an meiner Reise, die ich zu ihr machen durfte. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich sei ein anderer Mensch geworden. Etwas, was mir sehr geholfen hat, mich eben nicht überhaupt mit dieser ganzen Situation, die ich dort unten angetroffen habe, umzugehen, ist die Tatsache, dass ich Arzthelfin war. Das hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich verarbeitet, schreibenderweise. Und was mich verändert hat, ganz bestimmt, ist, dass ich heute viel eher als früher mal denke, komm, lass es 5 Grad sein. Oder was klagst du jetzt wieder? Du klagst auf extrem hohem Niveau. Oder einfach so, ich sage auch den Vortrag, den ich hatte über sie. Ihr habt jetzt ganz viele Bilder gesehen, die euch traurig machen können und die euch wütig machen können. Ihr müsst jetzt nicht heim und prägen oder irgendeine Wut entwickeln. Aber was ich mir wünschen würde, dass ihr heim geht und euch bewusst sind, wie gut dass es uns da geht. Nur das.
Eben, Sie haben sich an der Elfenbeinküste mit den Ärmsten von den Ärmsten zu tun gehabt, in dem AIDS-Hospiz von der Lotti Latrus. Haben dort auch, wie wir vorher schon gehört haben, sind auch dem Tod begegnet. Haben die Erfahrungen an der Elfenbeinküste irgendwie ihren Umgang mit dem Tod beeinflusst? Oder sind Sie es gewöhnt gewesen, von Menschen Abschied zu nehmen?
Nein. Ich habe als kleines Mädchen, so klein bin ich nicht mehr. Mit 12 bin ich in einem Altersheim gearbeitet, weil ich Krankenschwester werde ursprünglich. Und dort habe ich das Bild oder die Erinnerung, dass ich in diesem Altersheim bei einem sterbenden alten Mensch am Bett gesessen bin. Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber das ist einfach ein Bild, das da ist. Oder ich kann mir das heute fast nicht vorstellen, dass man ein 12-jähriges Mädchen an ein Totenbett setzt. Und das war auch die erste Frage, die Lotti Latrus mir gestellt hat. Hast du schon mal gesehen, einen Menschen sterben? Ich habe einen toten Menschen gesehen, den Herbert Bär, ein Freund von mir, von der Swissair, der jetzt gestorben ist. Aber ich habe noch niemanden gesehen sterben. Und habe mit der Lotti Latrus quasi wirklich eine Einführung bekommen, wie man mit dem kann umgehen und die Seele umgehen. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über den Tod. Und wo mein Schwiegervater gestorben ist, ist dann etwas passiert, was, glaube ich, uns an der ganzen Familie geholfen hat. Er ist im Spital gestorben, alleine. Und sie haben uns dann angerufen am Morgen um 5 Uhr. Und ich habe ganz einfach spontan gesagt, bitte lassen Sie noch im Zimmer, wir wollen noch abschieden nehmen. Das haben wir vorher aber gar nicht besprochen gehabt. Und ich habe dann meinem Mann gesagt und dem Kind, ich gehe ins Spital, ich will noch Adieu sagen, kommen Sie auch mit. Und der Frank hat mich dann angerufen und gesagt, hilft das etwas? Dann sage ich, ja, ich glaube, es hilft etwas. Aber wie gesagt, es muss niemand. Und der Frank hat sich lange überlegt, eine Minute, dass ich das durch den Kopf gehen lasse. Wir sind dann in das Spital gegangen, sind in das Zimmer, haben Abschied genommen. Ich bin mit den Kindern raus, die mussten sehr brechen und der Frank ist noch drinnen geblieben im Zimmer und ist nach 5 Minuten etwa rausgekommen und hat mir etwa 2 Wochen später gesagt, Gabi, es war so wertvoll gewesen, dass ich das gemacht habe. Das ist so... Ich kann mir es nicht vorstellen, aber das hat mir extrem geholfen.
Haben Sie Angst vor dem Tod?
Nein, ich glaube nicht, dass ich Angst vor dem Tod habe. Ich vor dem Schmerz, mein Vater ist gestorben vor 2 Jahren und hat extrem leiden. Und wenn ich zurückdenke, dann macht das jetzt nach 2 Jahren am meisten noch weh, wie fest er hat müssen leiden. Aber ich glaube, der Tod ist schlussendlich eine Erlösung. Und es kann einem, ja, also eine Erlösung halt, wenn man krank ist, oder? Wenn jetzt ein Kind muss sterben, ist das keine Erlösung. Ich habe mehr Schiss, dass ein Kind von mir stirbt, als dass ich vor meinem eigenen Tod Angst habe.
Sie haben vorhin gesagt, Lotti Latrus hat Ihnen eine Einführung gegeben, wie man können und soll mit dem Tod umgehen. Haben Sie da etwas Konkretes, was Sie uns sagen können? Wie soll und kann man es dann machen?
Man soll, wenn man kann, schon weiter voranfangen, oder? Also man erfährt, dass jemand krank ist. Und man merkt vielleicht, dass der Mensch muss sterben muss. Und dann das Gespräch suchen, oder? Auch über das probieren zu reden. Mal schauen, ob der Mensch, der krank ist, überhaupt will darüber reden. Das muss man schon. Aber wenn der Mensch tot ist, dann kann man nicht mehr reden. Vorher noch sagen, was man sagen will. Und beim Sterben halt anwesend sein und reden und berühren. Auch wenn er vielleicht im Koma ist, einfach die Sicherheit geben, es ist jemand da und ich begleite dich bis an die Pforte. Und ich glaube, die Angst verlieren, es ist, der Tod hat nichts grauenvolles. Ich habe als Mädchen einen Satz gehört, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und der heisst so, wenn der Mensch auf die Welt kommt, prägt er. Wenn er von der Welt geht, lächelt er. Und das stimmt.
Sie haben vorher ja auch noch von dieser Lesereise erzählt, von diesen alten Damen durch die ganze Schweiz. Eben Frauen über 80 gibt, Stefanie Glaser dort 90, die kürzlich gestorben ist. Ist bei diesen alten Frauen das Thema Sterben auch ein Thema gewesen? Oder haben Sie das Gefühl gehabt, das wird da ausklammert?
Wir haben jetzt nicht über Sterben geredet, aber schon. Also, es hätte geheißen, was? Erst im August auf die nächste Tournee. Also, das ist schon natürlich, wir wollen sofort wieder, weil wir haben den Plausch. Aber es ist auch, ja, meinst du, wir leben dann noch, oder? Eine Frau, die Monika Sutter, die war grossartig. Die hat jeden Abend, haben wir sie gebeten, ihren Lieblingswitz zu erzählen. Und der Lieblingswitz geht so: Es ist ein Kasperli-Theater im Altersheim. Und alle sitzen dort und der Kasperli kommt und sagt, hallo, hallo, sind ihr alle da? Und dann sagen alle, ja. Und dann sagt er aber, nicht mehr lang.
Jeden Abend die gleiche Witz.
Ja, aber es ist gleich, wenn jeden Abend haben wir andere Zuschauer, oder? Und das ist so, es ist ihnen sehr bewusst, aber es ist ihnen auch sehr bewusst. Oder wenn ich dann mal sage, ja, aber auch ich könnte, wenn sie sagen, ja, aber bin ich denn noch da? Sage ich, ja, wer garantiert dir, dass ich noch da bin? Es ist ihnen auch sehr bewusst, dass sie das Glück haben, so alt dürfen zu werden und dass es auch uns Jüngere kann, treffen kann.
Was haben Sie von diesen alten Frauen gelernt?
Dass Altwerden etwas Schönes ist. Also, ich behaupte jetzt, ich hoffe, ich kann das durchziehen. Ich werde jetzt 50, in wenigen Tagen. Und auch wenn es mich reizen würde, meine Falten oberhalb der Lippen, die regen mich am meisten auf, die machen so ein Mäuli, die werde ich nicht spritzen. Und ich werde mich nie unter ein Messer legen, weil wenn ich etwas will, falls ich 80 werde, dann ist es so schön, verrunzelt auszusehen, wie Stefanie Glaser ausgesehen hat. Alte Gesichter sind so schön und operierte oder botoxte Gesichter, die können doch gar nicht so schön sein. Da bin ich lieber eine Zeit lang halt ein bisschen faltig, aber bei dafür mit 80 wieder schön. Also die Lebensfreude, die sie haben, oder? Und auch das Geschenk, was diese Frauen heute alles machen können, verglichen mit ihren Grossmüttern oder ihren Müttern. Und die Lebensfreude und einfach die Dankbarkeit als Leben und die Zufriedenheit. Es ist jede Frau mit dem, was sie erlebt hat, irrsinnig zufrieden.
Also sie streben ein falterreiches Alter an, so ja. Wie ich jetzt das mal gehört habe. Was haben Sie das Gefühl, wie lange lodert das Feuer für Betroffenheitsliteratur oder für menschliche Schicksal neu rein? Ist das etwas, das noch mal 30 Jahre mag haben?
Hoffentlich. es ist nicht Betroffenheit, ja, man könnte meinen, es ist Betroffenheit, aber es ist etwas anderes, wo mein Motor ist nicht Betroffenheitsliteratur, wobei ich immer sage, ich mache keine Literatur, ich mache Sachbücher, Betroffenheitsgeschichten zu verlegen. Es ist Tatsache, was mich antreibt, ist Tatsache, es ist vieles möglich im Leben, wenn man den Glauben an sich und die Machbarkeit von den Dingen nicht verliert. Mhm. Man kann, obwohl man eine Familie hat, die Familie allein ziehen lassen. Die Familie kann überleben, die kann überleben und man kann seinen Herzenswunsch in Abidjan, im Slum, verwirklichen, wenn man wirklich will. Man kann, wenn man Herzchirurg ist, das ablegen und kann als Lastwagenchauffeur gehen.
Und man kann als Flight Attendant erfolgreiche Verlegerin werden.
Ja, genau.
Zum über sie reden.
Und ich sage dir aber noch, du musst so weg von mir, ich sage dir aber auch den Porträtierten, es ist zwar schön, dass ihr das Buch bekommt, aber einfach, dass ihr es wisst, ich mache es nicht wirklich, dass ihr das Buch bekommt, sondern mein Ziel wäre, auch wenn das jetzt so ein bisschen ein grosses Ziel und vielleicht ein bisschen abgedroschen tönt. Mein Ziel wäre, dass die Leser und die Leserinnen, die das Buch lesen, nachher finden, wenn die Menschen ihren Wunsch Wirklichkeit werden lassen oder wie Nicole Dill wieder zurück ins Leben finden, nachdem sie so zugerichtet worden sind und so enttäuscht worden sind, dann schaffe ich es auch wieder aufzustehen. Dann schaffe ich es selber auch.
Jetzt als Realist könnte man auch sagen, das Motto, eben, man kann seine Wünsche und Träume verwirklichen, wenn man nur daran glaubt und sich einsetzt. Als Realist kann man sagen, da gibt es so viele Menschen, die auf der Schattenseite von dem Leben sind, die genau das probieren und nicht daraus rauskommen.
Das ist so.
Das tönt auch ein bisschen höhnisch.
Ja. Das ist das, was ich dann immer auch wieder sage. Das können wir hier gut sagen. Im Slum von Abidjan. Mhm. Könnt ihr es nicht sagen.
Wir müssen ja nicht einmal ins Slum von Abidjan gehen. Also es gibt auch in der Schweiz Menschen, die sich alles aufreissen und gleich nicht arbeiten, was sie
wollen. Das ist so. Da kann ich nicht viel anderes dazu sagen, als das ist so. Aber ich glaube, solange man den Glauben nicht verliert oder das Wissen darum, dass man sein Glück irgendwie in einer Ecke schon noch finden kann und nicht aufhört zu kämpfen, kann man vielleicht gleich, wenn es nur einfach etwas Kleines ist, eine Zufriedenheit erlangen, wo einem glücklich macht. Ich hoffe es wenigstens, dass es so ist.
Gibt es in Ihrem Leben Träume, die Sie müssen begraben mussten?
Gibt es in meinem Leben Träume? Nein. Ich glaube, ich habe ich wollte Krankenschwester werden. Diesen Traum habe ich begraben, weil ich mit 18 Jahren warten musste. Und dann bin ich halt Arzthelfin geworden. Nein, ich habe auch nicht gross geträumt. Es ist einfach gekommen. Aber ich will noch ein Beispiel erzählen, wenn ich darf, wo das Ganze veranschaulicht. Was ich will sagen, auch mit dem, es ist vieles möglich im Leben. Und kann vielleicht mit dem eine Antwort darauf geben, dass man im Leid auch soll bitte aufstehen und sage, ich mache weiter. Mein Bruder, wir waren vier Kinder, alle Jahre eins, 61, 62, 63 und 64. Und mein Bruder Sepp kommt gerade nach mir, der hat Jahrgang 62. Und der hat Schreiner gelernt, der war sehr guter Schreiner, hat dann seinen Traum verwirklicht, Lastwagenchauffeur. Und hat dann aber ein Haus gekauft zusammen mit den Eltern und das haben sie selber renovieren. Mein Vater war Maurer. Und für das hat er nicht mehr die lange Reise machen. Also hat er bei dem Busbetrieb Aarau Prüfung gemacht als Buschauffeur. Und ist durchgeflogen. Und ist absolut am Boden zerstört gewesen. Einfach, er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und mein Mann hat zu dieser Zeit einen Film gedreht. Und hat einen Werbefilm und hat für den Werbefilm einen tollen Deckel aus Holz gebraucht, weil irgendein Protagonist aus der Kanalisation rauskommen musste. Und hat gesagt, Sepp, du hast jetzt Zeit, du hast ja keinen Job, durchgeflogen bist auch. Jetzt brauche ich einen tollen Deckel aus Holz, du bist Schreiner. Dann hat er den tollen Deckel gemacht. Und der hat so echt ausgesehen, dass der Frank im Halteverbot hat müssen halten, um irgendetwas, was weiß ich, telefonieren oder so. Und dann ist eine Polizistin gekommen und hat ihn wollen büssen mit 200 Franken. Und er sagte, sie können mich gerne büssen. Wenn sie da kommen, sie da hinten, Kofferraumdeckel aufgemacht, den Dollendeckel von dort nicht übertragen, weil dort muss ich nämlich nachher nennen. Und dann hat die Frau, die Polizistin, den Dollendeckel angeschaut und hat gesagt, ja nein, den mag ich nicht. Und hat keine Buss gegeben, ist gegangen. Und dann hat der Frank mit zwei Fingern aufgerüpft, oder? Also, der Sepp ist dann eingeladen worden, weil er den guten Dollendeckel gemacht hat auf den Dreh. Und hat in dem Dreh Blut geleckt. Der hat gefunden, das ist eine gute Sache. Das ist beleuchtet. Das gefällt mir eh. Und Special Effects. Und das würde mir eigentlich auch noch gefallen. Er hat das Gespräch gesucht mit dem Frank. Und er hat nochmal mit auf einen Dreh. Er hat sich angefangen informieren. Er hat 3 Monate müssen warten, bis er eine Prüfung hat, bis er eine Prüfung hat dürfen. Und hat dann nach 3 Monaten die Prüfung nochmal gemacht. Mhm. Und ist also keine 10 Minuten gefahren, hat der Experte gesagt, Herr von Arx, wir fahren wieder heim. Dann sagt er, nicht schon wieder durchgehend. Sagt er, nein, nicht durchgehend. Sie müssen mir erklären, wie Sie, die so gut fahren, das letzte Mal durchgeflogen sind. Das nimmt mich Wunder. Und dann war er Buschauffeur, oder? Und hat dann eigentlich das gehabt, was sein Wunsch war, sein Traum. Er hat dann wieder ein Gespräch gesucht mit uns und ja, dann haben gesagt, Sepp, wenn du willst, mach es, zieh es durch. Er ist in sich gegangen und hat den Mut gehabt und hat den Schritt gemacht, hat den Busbetrieb auch abgesagt und ist heute eines der grössten Filmbeleuchtungsgeschäfte in der Schweiz, Leuchtturmfilmbeleuchtungen. Und das ist das, was ich meine. Ja. Es ist vieles möglich, oder? Das ist genau die Geschichte. Es passiert etwas, wo einem nicht passt, aber aus dem kann sich etwas extrem Positives entwickeln.
Wäre jetzt das schon ein Buch wert?
Nein, das wäre kein Buch wert, glaube ich nicht. Aber ein schöner Zeitungsartikel, um den Leuten Mut zu machen. Für ein Buch müsst ihr wahrscheinlich jetzt in Hollywood gelandet sein.
Genau, das wäre ein schöner Schluss.
Genau.
Wir hören nochmal einen Musikwunsch von Ihnen, der mit ganz vielen Erinnerungen verbunden ist. Es ist das Ding mit dem Cat Mami, Desert Rose. Was ist das für ein Lied?
Es hat halt nochmal mit der Lotti zu tun. Man merkt, Lotti ist sehr in meinem Leben. Es hat einen Film gegeben, die Lotti. Egoist heisst der. Und die Filmpremiere hat ein wahnsinniger Regisseur, also wirklich ein bisschen wahnsinnig gefunden. Müssen wir eben in Hollywood machen. Wir sind jetzt gerade dort. Und hat sich dort, glaube ein bisschen überlüpft. Aber wir sind auf Anfang gegangen und haben ihn dort unterstützt. Der Mann von der Lotti ist auch mitgekommen und wir sind am Rodeo Drive in Beverly Hills, ist der, glaube ich, in Los Angeles gehockt, in einem Quartier, wo, es ist unglaublich, nur Bentleys, Rolls-Royce, ich weiss nicht, wie sie uns dort einen verschlagen hat, für uns auf einem Strassencafé, wo es so rausgestohlen war. Und es ist Musik gelaufen, klassische Musik, wunderschön. Und weiter vor auf dieser Strasse haben 2 Araber zusammen Fußball gespielt. Das hat genauso gut ins Land gepasst, wie die zusammen geballert haben. Und überhaupt nicht in die Kulissen. Und irgendwann hat der Assis, der Mann von der Lotti, gehört, dass die eben Arabisch reden, hat denen Arabisch etwas zugerufen. Und dann sind die an den Tisch gekommen und dann ist das wirklich, da haben sich einfach die Welt getroffen. Und dann ist der Besitzer von dem Hot, von dem Restaurant rausgekommen. Und hat auch noch angefangen, Arabisch zu reden, ist verschwunden und hat die klassische Musik abgestellt und hat das Ding laufen lassen mit Desert Rose. Und die Welten haben sich wirklich, die beiden Welten haben sich geküsst.
Das ist Wunschmusik von Gabriela Baumann von Arx, Fokusgast von heute Abend, Verlegerin vom Wörthersee Verlag und Bestsellerautorin.
Shadows.
Das ist Wunschmusik von der Gabriella Baumann von Arx. Sie ist Verlegerin mit Leib und Seele und hat die richtige Nase, wenn es darum geht, was wir Leser gerne wollen. Frau Baumann von Arx, welchen Titel hätte eigentlich das Buch über ihr eigenes Leben?
Was nicht? Die Verlegerin.
Die Verlegerin? Oder?
Erstens wäre ich kein Buch, deshalb habe ich mir auch gar keinen Titel überlegt. Das kommt mir nicht in Sinn.
Wer würde dann das Vorwort schreiben?
Die Lotti.
sind wir wieder bei der Lotti Ladler?
Die Lotti würde sagen, wir haben uns gegenseitig in eine Situation gebracht. Nein, die Lotti, das wäre schön. Sind wir wieder bei der Lotti, ja.
Ich hätte auch noch einen Titel. Wir können zum Beispiel «Vom Burgfräulein zur Verlegerin». Da hat man noch so eine Entwicklung drin.
Ja, genau.
Sie sind ja auf dem Schloss Lenzburg aufgewachsen. Ihre Eltern waren Schlosswarte. Wie müssen wir uns das vorstellen? Haben Sie das Zimmer im Türmli gehabt? Oder wo haben Sie dort gewohnt?
Ich habe gerade über einem grossen Bogen gewohnt, wo man von der Autobahn aus, wenn man von Zürich Richtung Bern fährt, sogar sieht. Der grosse Bogen, wo man den Lastenlift rauslässt, dort oben habe ich mein Zimmer gehabt. Und später noch ein bisschen weiter oben. Aber es ist nicht ganz korrekt. Also ich bin nicht aufgewachsen, ganz nur teilweise.
Und die Schulkollegen sind eifersüchtig gewesen?
Das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich weiss es nicht. Vielleicht nicht, weil ich einen wahnsinnig langen Schulweg hatte. Oder? Oder zur Nacht, wenn ich dann ich allein geheim müssen, durch das Dunkeln. Und es hat vier Wege auf dem Schloss, gibt es sicher heute noch. Und der eine, der kürzeste, das waren 365 Stegentritt. Und das war aber der einzige, der nicht beleuchtet war. Und ich habe also dort wahnsinniges Zeug erlebt. Unglaubliches Zeug. Aber ich habe überlebt.
Was haben Sie dort erlebt?
Ja, Es rauscht im Wald, können sagen. Das sind Tiere, die einem quasi über die Füße hineinhüpfen. Ein Lichtstrahl, wo ich gewusst habe, das ist eine Taschenlampe. Aber ich habe nichts mitgehört. Ich habe gewusst, entweder muss ich jetzt, der Lichtstrahl ist angegangen. Und entweder gehe ich jetzt, ist er fertig gewesen, er ist nicht mehr angegangen, es ist wieder dunkel gewesen. Gehe ich weiter? Oder ich kehre um? Und es hat noch keinen Anteil gegeben. Ich konnte nicht meinen Eltern anrufen, sie mich holen. Und umkehren wäre ein Weg von 3/4 Stunden. Ich wollte heimwählen. Und es war wirklich dunkel. Und dann bin ich halt weitergelaufen. Es ist mir nichts passiert. Oder einmal habe ich im Torbogen oben, habe ich es wirklich gehört, hecheln. Und ich habe gewusst, Jesus Gott. Und eben kein Handy. Und die Eltern haben noch vergessen, das Licht unten anzuzünden. Und ich habe aber gewusst, wenn sie es vergessen haben anzuzünden, ich kann dem grossen Tor mich entlangtasten, unter dem Türriegel durchtauchen und dann da drücken und dann geht das Licht an. Und das habe ich gewusst, das weiss nur ich. Der dort oben steht und hechelt, der weiss das nicht. Und den überrasche ich jetzt mit dem Licht. Da bin ich also reingeschlichen, in dem es ja dunkel war. Bin untergetaucht unter dem Balken, habe das Licht angemacht. Und bevor aber das Licht angegangen ist, habe ich links und rechts zwei Tatzen auf mir oben gehabt. Es war ein Neufundländer vom Pfarrer, der ins Schloss gekommen ist, weil unsere Hündin läufig war. Ja, so Zeug.
Das ist ja noch schlimmer als ein Schlossgespenst.
Ja, das ist...
ja. Aber Sie haben die Schlosszeit schadlos überlebt, schlussendlich.
Also sie schadlos überlebt. Der Einzige, der wirklich gelitten hat, ist der Rolf, mein jüngster Bruder. Der hat einfach gesagt, wenn ich mit dem Töffel über den Stopp fahre, dann heisst es immer, es war ein bisschen vom Schlosswort. Oder? Also man hat das schon ein bisschen gekannt. Das hätte können negativ sein.
Sie sind dann eben Arzthelferin geworden, haben Sie gesagt. Nachher sind Sie Flight Attendant gewesen, haben dann irgendwann genug von Tomatensaft ausschenken und Sicherheitsanweisungen durchgeben.
Ja, also das habe ich so nie gesagt.
Sage ich jetzt so.
Mit dem Tomatensaft nur noch geschwind, das ist lustig, dass Sie das sagen. Weil das ist unglaublich spannend. Man geht vorne mit dem Aperitif-Wägeli, steht vor an der Kabine und tut langsam die Reihen nach hinten abschaffen und hofft einfach, dass nicht schon in der zweiten Reihe eine oder eine Tomatensaft verlangt.
Wieso?
Weil in dem Moment, wo die hinten gesehen haben, dass Tomatensaft ausgeschenkt wird, denken die, was sie gar nie daran gedacht hätten, das wäre noch ein wunderbarer Apero. Und da kann ich Ihnen sagen, dann sind sie 3-4 Reihen später, ist einfach kein Tomatensaft mehr. Und Tomatensaft ist so, es ist dickflüssig, man muss Salz dazugeben, es war so zeitintensiv gewesen, oder?
Sie haben eben doch genug gehabt vom Tomatensaft. Ich höre das raus.
Nein, ich habe wegen etwas anderem aufgehört fliegen. Aber Sie haben vielleicht etwas anderem schwätzen noch.
Ich habe eigentlich schlussendlich darauf aus, dass sie dann mal ihren Mann kennengelernt haben?
Da sind wir am gleichen Punkt, weil ich habe aufgehört wegen ihm. Und zwar nicht, weil er das hätte wollen, sondern weil ich irgendwie ein sehr realistischer Mensch bin oder immer schon gewesen bin. Ich habe ihn kennengelernt, während ich geflogen bin. Nicht als Flight Attendant, sondern auf dem Boden von der Realität. Zufällig, wie es halt so Zufall gibt, wollte ich es gar nicht lange ausholen, es ist immer in einer Stunde noch da. Auf alle Fälle ist relativ schnell klar gewesen, dass er vielleicht Kind will mit mir. Nein, er will das sicher wollen. Also für ihn ist es von Anfang an klar gewesen, jetzt Kind. Und ich habe gesagt, noch kein Kind und bitte, ich mache vielleicht noch mal eine Ausbildung. Und dann sagt er, ja, bist du sicher? Wenn wir nicht jetzt einfach kommen, jetzt gehen wir drauf los. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt Ja sage, währenddem ich fliege, dann habe ich den Mann ja gar nie kennengelernt in einer Normalsituation. Oder? Wir haben ja immer, als wir uns kennengelernt haben, bin ich dann 2 Wochen später, die 2 Wochen, die gerade gekommen sind, bin ich in Brasilien gewesen, dann bin ich heimgekommen, dann bin ich 3 Tage zu Hause gewesen, dann bin ich 5 Tage in New York gewesen, dann bin ich also 2 Tage zu Hause gewesen, ständig Abschied nehmen und Wiedersehensfreude. Und das ist klar, dass dann die Liebe und das Verliebtsein anhebt, wo man nichts mehr essen kann. Aber was ist denn, wenn man 100% zusammen ist? Und das wollte ich ausprobieren. Ich wollte wissen, wie ist es, mit dem Frank zusammen zu sein, ohne Abschiedsschmerz und Wiedersehensfreude. Und habe deshalb nach 2,5 Jahren schon, ich wäre gerne noch ein bisschen weitergeflogen, gekündigt, um das auszuprobieren.
Mittlerweile sind Sie mehr als 20 Jahre miteinander verheiratet.
23
Jahre. Und was ich extrem faszinierend finde, wenn man so ein bisschen anschaut, was die Familie Baumann von Arx macht, dann hat man das Gefühl, da ist enorm viel kreatives Potenzial rum und alle befruchten sich untereinander. Also, Ihr Mann, Frank Baumann, ist dabei bei den Lesetouren und liest vor. Ihre Tochter, die Lina, die ist mittlerweile 22, glaube ich, die ist Produktionsassistentin und produziert die Fernsehsendungen von ihrem Mann.
Hat sie gemacht. Sie ist bei Pumpkin, bei einer Werbefilm-Produktionsgesellschaft und ist die Produktionsassistentin.
Dann, ihre Schwiegermutter ist ihre letzte Leserin. Wie ist das? Haben Sie so Kreativ-Meetings bis Baumanns zu Hause?
Nein, es ergibt sich einfach so. Also, mit der Lina ist es klar gewesen, sie hätte noch immer müssen, sie hätte das wählen und hätte einfach die Gelegenheit bekommen, mal reinzuschauen. Und das hat sich irrsinnig gelohnt. Wirklich, sie hat gewusst, das ist es. Und hat jetzt einen Job, wo sie völlig eigenständig und unabhängig ist. Der Maximilian, der ist jetzt in der RS, der wird nach der RS auch zurückkommen in die kleine Firma, Familienfirma. Und sie haben schon das Projekt mit Mann und er, die werden das machen. Und dann, weiss ich, kommt der Moment, wo man dann gehen lassen könnte, wo er dann auch das Familiengebilde verlässt, auch beruflich auszogen ist. Also sind beide auszogen.
Jetzt hat Ihr Mann ein neues Fernsehprojekt angekündigt. Grüezi bei den Deutschen, wo er ein bisschen unsere Nachbarn auf den Zahn fühlt. Wie viel steckt denn von innen dort drin? Hat man dort gar nichts? Nein. Das ist dann nicht so, dass man eben bis Baumanns am Tisch miteinander diskutiert und sich austauscht?
Mal schon, aber jetzt also die, ich meine, die ganze Idee ist vom Schweizer Fernsehen gekommen und ich lasse zu oder ich sage was mir dazu in Sinn kommt oder wer wir noch besuchen natürlich, wir schwätzen viel.
Und wenn Sie jetzt würden die Funktion übernehmen, wo Ihre Schwiegermutter bei Ihnen übernimmt, wenn Sie würden sagen, Frank, ich glaube, das wird nichts.
Nein, das ist etwas, wo ich irgendwann auch realisiert habe. Er hat einen Sohn, er ist so, es macht ihn so glücklich, die Sendung jetzt können zu machen. Und er ist so enthusiastisch und es läuft so gut. Noch wenn ich finde, es wird nichts, was soll ich ihm bremsen? Oder? Es hat, er hat in seiner Werbeagentur Edelweiss, oder mit dem Ernst Meyer, der jetzt unterzwischen auch leider gestorben ist, haben sie vor Jahren in Luzern am Wasserturm eine Krawatte aufgehängt. Und ich habe gewusst, das ist einfach ein bisschen too much. Und ich war wirklich drauf und dran, zu sagen, komm, lass es einfach sein. Und aber die Freude, die er hatte und was es dann auch ausgelöst hat, ja, es hat sich wie es ist gut gewesen, dass es gemacht hat. Und ich habe mir dann überlegt, wenn ich ihm jetzt sage, mach das nicht, dann tue ich ja genau das abschneiden, in was ich mich verliebt habe. Und da muss man, glaube ich, manchmal dann aufpassen, oder? Man verliebt sich in einen Charakter und in einen Mensch mit seiner Fähigkeit und seinem Enthusiasmus. Und man muss aufpassen, dass man nicht genau das dann später in der Beziehung bekämpft. Und das haben wir bis jetzt können beibehalten.
Ich werde Ihnen ganz zum Schluss von dieser Sendung noch ein paar kurze Fragen stellen, mit bitte um kurze Antworten.
Sind wir schon fertig?
Wir sind schon fertig. Was für ein Buch haben Sie auf Ihrem Nachttisch im Moment?
Ida von der Susanna Schwager. Das lese ich jetzt einfach noch mal einmal.
Wie sieht Ihr Büchergestell aus?
Sehr durchmischt von alle Bücher. Ich habe als Kind extrem viel gelesen und die sind alle noch da. Hesse, Oeden, von Horvath.
Chaotisch oder ordentlich?
Sehr ordentlich.
Müssen Sie Bücher fertig lesen?
Nein.
Welches Buch müsste noch geschrieben werden?
Welches Buch müsste noch geschrieben werden? Kommt mir nicht in Sinn.
Und was ist wichtiger, der erste Satz oder der letzte Satz von einem Buch?
Der erste Satz.
Sie haben jetzt den letzten Satz in dieser Sendung heute Abend. Noch etwas zu Ihrem letzten Musikwunsch. Christine Lauterburg, das Vreneli vom Guggisberg. Wieso haben Sie das Lied mitgebracht?
Das ist für mich so Heimat, Liebe, Aufgaben, sie die heiße. Und es gibt einen schönen Schatz. Und wenn du stirbst, lege ich mich zu dir ins Grab. Und das ist so, das hat so viel Liebe in dem Lied, dass es ja, dass ich es einfach hören und es nicht müde wird zu hören.
Danke vielmals für Ihren Besuch, Gabriela Baumann von Arx.
Gern geschehen.
Und das Vreneli ab dem Guggisberg und das Simmes ans Jockeli an dem Berg. Sie ist eben ein Mensch auf Erde, wo nie möchte bin ihm sein.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.